Es war immer so ein Thema, was mich begleitet hat. Und wenn man so ein 13 Jahre alten Dötzkin ist und man ständig Welpen irgendwie zu Hause rumrennen hat, ist das schon super. Wenn so ein Welpe einem oder Welpe-Junghund einem dann irgendwie das Toast aus der Hand klaut und man dann versucht, irgendwie das wiederzukriegen und solche Geschichten. Da habe ich dann auch schon gemerkt, dass die irgendwie auch so einen eigenen Willen haben. War ganz witzig. Und es war auch schön, tatsächlich.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis-Podcast. Ich habe heute wieder eine Personenfolge für euch, in der ich euch einen neuen Canis-Dozenten vorstellen darf. André Papenberg ist heute zu Gast. Hallo André, schön, dass du im Podcast das erste Mal zu Gast bist.
Hallo Jona, ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir starten in deine Personenfolge, so wie in jede Personenfolge, mit diesem Briefumschlag, den du jetzt hier über unser Zoom-Meeting siehst. Und da sind kleine Zettel drin. Und ich würde da jetzt mal so drin rumkruspeln und du sagst Stopp oder gucken wir mal, was da für ein Begriff rauskommt. Bist du bereit?
Ja, gerne. Stopp.
Okay. Zeigst dir über die Kamera, ob du es lesen kannst?
Kann ich nicht lesen.
Schade. Das soll ein P sein, der dritte Buchstabe. Da steht Alpha-Tier.
Alpha-Tier.
Ja. Fängt doch gut an.
Ja, ja genau. Ja, voll. Hier denke ich direkt an Führung, falsch interpretiertes, wölfisches Zusammenleben. Ja, so. Oder auch an Geschäftsführer.
Inwiefern an falsch interpretiertes wölfisches Zusammenleben?
Naja, es ist ja, das wird ja oft so dargestellt, dass, oder Menschen denken, dass Wölfe in einem hierarchischen Rudel zusammenleben, wo einer das Alpha-Tier ist, also der, sag mal, der Chef in Anführungsstrichen. Und an sich bedeutet Rudel ja, dass es ein familiärer Zusammenhang ist. Das, also ein Rudel besteht ja aus Eltern, Jährlingen, Welpen und nicht aus einem, der sich hochgearbeitet hat und jetzt der das Alpha-Tier ist. Ja, und das wird halt oft auch dann im Hundetraining, finde ich, fehlinterpretiert. Weil einfach das so, ist halt irgendwie so ein Mythos, der sich echt lange hält.
Ich würde nochmal kruscheln.
Ja, mach das.
Okay, du sagst Stopp.
Stopp. Orientierung ohne Leine. Ja, dazu fällt mir direkt ein, dass mein Hund mir folgt, wenn ich keine Leine dran habe, weil er sich mir anpasst. Also wenn ich jetzt die Richtung wechsle, dann kommt er halt mit. Und es ist okay, so ohne dass man eine Diskussion darüber führen müsste mit dem Hund und ohne dass ich diesen Dauerfokus auf meinen Hund halten muss. Na, also das, wenn man jetzt, man kann ja Orientierung aus vielen oder weitläufig betrachten, wenn es darum geht, einmal, dass der Hund in meinem Nahbereich ist, dass ich hier eine wirkliche Anpassung habe, in der er, sage ich mal, eine sehr hohe Leistung oder seine Konzentration sehr auf mich richtet. Und dann gibt es ja auch Orientierung im Bereich von, der Hund ist 10 Meter weit weg, aber er bekommt trotzdem mit, wenn ich in eine andere Richtung gehe. Auch wenn er vielleicht gerade am Grünstreifen am Gras schnüffeln ist. So, also da, das sind so die Sachen, die mir dazu einfallen, dass es hier viel um Anpassung geht.
Gut, dann kommen wir zu den Fragen, die ich an dich habe. Und zwar würde ich erst mal gerne wissen, du bist ja jetzt noch relativ neu im Dozentinnen-Team bei Canis. Was für Themengebiete übernimmst du denn? Was für Veranstaltungen? Wo können dich die Studierenden treffen?
Ich übernehme Themen wie Welpen- und Junghundetraining, häusliches Programm und Konfliktmanagement und die praktische Woche 1 sind auch für mich spannende Themen, finde ich.
Wir haben ja, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, vor ein paar Wochen telefoniert, um zu besprechen, wie das hier so abläuft. Und da habe ich mich ganz doll gefreut, dass du erzählt hast, dass dir ein sehr wichtiges Thema im Hundetraining das Thema Prävention ist. Magst du mal erzählen, was das für dich bedeutet und was dazugehört? Und gerne auch schon, was für Chancen in diesem Thema Prävention liegen. Das ist für mich jetzt so die Überleitung, weil du Welpen und Junghunde darüber gesprochen hast, dass du das übernehmen wirst.
Ja, also ich verstehe da erstmal drunter, dass wenn Hundehalter oder Hundehalterinnen sich einen Hund anschaffen, dass sie sich ganz am Anfang, bevor der Hund einzieht, schon Gedanken darüber machen, was soll es denn werden und passt es in mein Leben? Dann gibt es Hundeschulen, die beispielsweise Beratung vor dem Hundekauf anbieten, was wir auch machen, was auch tatsächlich sehr gut angenommen wurde in der Vergangenheit, was mich auch sehr freut. Und dann kann man oder können wir mit den zukünftigen Hundehaltern oder Hundehalterinnen sprechen, welche Rasse würde denn passen. Die meisten haben schon in irgendeiner Form eine Vorstellung, was sie gerne hätten. Es gibt auch wirklich viele, die sich vorher Gedanken darüber machen. Es ist auch tatsächlich mal bei einem Gespräch dabei rausgekommen, dass die Frau dann Quintessenz herausgezogen hat, dass es besser wäre, sich gar keinen Hund anzuschaffen. Was ich auch super finde, wenn das am Ende dabei rauskommt und für die vollkommen klar ist, okay, das ist viel mehr Aufwand, wie ich mir das mal vorgestellt hatte. So, ja, und dann fängt es halt an mit, man bekommt einen Welpen, sage ich jetzt mal, oder wird es ein Hund aus dem Tierschutz. Wir können ja mal so diesen Welpenweg gehen. Man bekommt einen Welpen, dann geht man mit dem in eine Hundeschule, in eine Welpengruppe, die dann gut angeleitet ist. Also wo Sozialverhalten mal stattfinden kann, wo die Welpen die ersten Dinge lernen, aber auch wo Halter in theoretischen Teilen darauf vorbereitet werden, was das denn, also was das Zusammenleben denn bedeutet, was so ein Hund lernen sollte, was auch am Ende Erziehung ist. In diesem Bereich Welpen und Junghunde, wenn man das dann, wenn wir es dann weiterdrehen, dann komme ich ja dahin, dass ich Hunden beibringen kann, vielleicht ihre Talente nicht komplett auszuleben, die sie so als Rassehunde mitbringen.
Hast du da ein Beispiel von einem Hund, wo das Talent nicht so förderlich ist, auszuleben?
Ja, nehmen wir einen deutschen Jagdterrier, der selbstständig sehr viel im jagdlichen Bereich unterwegs sein könnte. Ja, und dass man hier dem beibringt, dass es okay ist, wenn man das nicht durchgehend auslebt. Ja, oder wenn wir Hütehunde nehmen wie ein Border Collie, wenn ich den als Privatperson habe, wenn wir mit einer Wandergruppe spazieren gehen, dass er nicht die Wandergruppe zusammenhalten muss. Ne? Also solche Dinge. Das sind jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen Extrembeispiele, aber das ist ja dann am Ende kein adäquates Verhalten mehr und das passt halt auch nicht dahin. Ne? So, es ist halt, also es ist halt fehlgeleitet. Punkt. In dem Bereich. Also diese Dinge, dass er sich, sag ich mal, adäquat verhalten kann und so wie wir hier in Deutschland mit Hunden zusammenleben, dass es für den Hund okay ist, dass es keine, und dass es einmal dahin geht, dass es, also das Tierwohl muss ja irgendwo im, also das Tierwohl muss ja irgendwo im, Tierwohl und Menschenwohl muss am Ende im Vordergrund stehen, aber es einmal bedeutet, dass kein übersteigertes Verhalten seitens des Hundes da ist, ob es jetzt Jagen, Aggression oder was auch immer ist, sondern dass alles immer im Verhältnis ist und dazu müssen Hunde halt lernen, damit umzugehen. Genauso wie im Bereich Aggressionsverhalten, dass sie lernen oder dass sie von ihren Haltern beigebracht bekommen, dass man Aggressionsverhalten in einem gewissen Maße zeigen kann und darf und auch muss, dass man hier einfach sagen kann, du, ich möchte das nicht, aber dass das nicht, also das nicht die erste Antwort ist, ich beiß jetzt in den Arm. Ja, weil es gibt ja auch noch
Ja,
ein paar
das wäre gut.
Vorstufen. Ja, genau, es gibt halt auch noch ein paar Vorstufen, die da kommen könnten. Und das müssen Hunde halt lernen. Ja, und dann kommen wir auch in den Bereich, dass die am Ende nicht mehr so schwierig sind. Ja, wenn man jetzt gute Welpen-Junghundearbeit betreibt als Hundehalter oder Hundehalterin und wenn man am Ende einen erwachsenen Hund hat, der dann auch, der soll ja auch Spaß machen. Also niemand schafft sich ja einen Hund an, weil er die nächsten 13 Jahre eine Aufgabe haben möchte. Also würde ich jetzt vermuten.
Das war Kanes, Studentin.
Außer gar nicht Studenten und Studentinnen, ja, genau.
Ja. Das heißt, würdest du sagen, wenn man gut in der, also angeleitet wird oder eine gute Arbeit in der Welpen- und Junghundezeit macht und es auch einigermaßen passt mit dem Hund, der vorher ausgesucht wurde, ob jetzt aus Tierschutz oder eben als Welpe, dass man sich hinten raus einiges an Einzelstunden sparen kann, also auch im Geldbeutel sozusagen spart insgesamt dadurch.
Aus meiner Erfahrung heraus, ja. Also wenn ich mir wirklich Gedanken darum mache, was möchte ich für einen Hund haben, Welpen oder Tierschutzhund, und wenn Tierschutzhund, was für einer, kann ich den vorher kennenlernen und übernehme ich den nicht am Autobahnparkplatz aus dem Bulli raus, ja, und all solche Geschichten, dann kann man da einmal auf jeden Fall für seinen Geldbeutel was tun und natürlich auch für die emotionale Belastung. Ja, wenn der Hund am Ende eine Belastung ist, dann hat da keiner, hat der Hund da keinen Spaß dran, hat der Mensch da keinen Spaß dran. Und ich denke, oder die Erfahrung zeigt, dass wenn gute Vorarbeiten geleistet sind, dass das am Ende wirklich gut werden kann.
Manchmal für uns TrainerInnen natürlich ein bisschen frustrierend, weil, wie ich glaube, Christian Drosten gesagt hat, there's no glory in prevention. Also, ne, es gibt noch nicht so die. Als TrainerIn ist es natürlich, man kann sich damit ganz gut darstellen, wenn man sehr schwierige Fälle wieder hinbekommen hat oder wenn die Emotionen sehr groß waren und dann Verbesserungen erzielt wurde. Und in der Welpen- und Junghundezeit wird es natürlich noch nicht so ernst genommen, wenn da noch nicht so der Leidensdruck da ist. Aber eigentlich ist es ja doch eine ziemlich wichtige Arbeit, wenn man ganz viele Tränen vermeiden kann.
Ja, total. Ja, hier ist oft wird die Notwendigkeit häufig nicht gesehen, ja, dass man in dem Alter gewisse Dinge vielleicht schon tut und macht und auch erklärt. Das kommt dann meistens, wenn die Hunde so im Bereich 6 Monate bis 12 Monate alt sind und die dann so langsam andere Ideen entwickeln, dann werden Hundehalter oder Hundehalterinnen auch relativ schnell fähig, Dinge umzusetzen. Dann ist die rosa-rote Brille auf einmal weg, wenn der Hund die Fernbedienung gefressen hat. Und man vielleicht eine Nacht in der Klinik schon verbringen musste.
Machst du bei dir in der Hundeschule auch die Welpen- und Junghundestunden?
Ja, also wir haben die. Bei uns ist es so, dass wir eine Welpengruppe haben, die ich zusammen mit 2 Canis-Studentinnen mache. Und Junghundegruppen mache ich auch selber.
Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, du bist praktisch auf dem Hundeplatz aufgewachsen. Dein Vater hat Schäferhunde gezüchtet. Wie haben dich deine Kindheits- oder Jugenderfahrungen in Bezug auf Hunde geprägt? Was hat das so hinterlassen oder wie denkst du da heute drüber, über diese Erfahrung?
Also ich muss sagen, ich fand das als Kind immer super. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit mit dieser, ich sag mal, Hundevereinsgemeinschaft. Und was mich da auf jeden Fall beeinflusst hat, ist, wie man mit Tieren umgeht. Also, dass man hier auch ein gewisses Verantwortungsgefühl gegenüber Tieren entwickelt. Man so die ersten Verantwortungsbereiche bekommt. Also, ich habe mit 12 oder 13 meinen ersten eigenen Hund gekriegt. Das lief nicht so gut. Den hat mein Vater mir dann irgendwann wieder abgesprochen. Na, wenn man so als, also ich zumindest, hatte da dann auch noch ein paar andere Ideen, was so Freunde und Fußballspielen und solche Dinge anging. Aber es war immer so ein Thema, was mich begleitet hat. Und wenn man so ein 13 Jahre alten Dötzkin ist und man ständig Welpen irgendwie zu Hause rumrennen hat, dann ist das schon super. Ja, und wenn man dann so als kleiner, wenn so ein Welpe einem oder Welpe-Junghund einem dann irgendwie das Toast aus der Hand klaut und man dann versucht, irgendwie das wiederzukriegen und solche Geschichten. Ja, also da habe ich dann auch schon gemerkt, dass die irgendwie auch so einen eigenen Willen haben. Ja? Mhm. So, das war ganz witzig. Und es war auch schön, tatsächlich.
Und jetzt, nachdem du die Canis-Ausbildung gemacht hast, selber viele Jahre Berufserfahrung hast, Dozent bist, wie schaust du auf die Erziehung von damals? Also würdest du sagen, du würdest das alles genauso machen? Bist du kritisch mit manchen Punkten? Findest du Sachen, die du damals schon interessant fandest, gut fandest? Wie würdest du das beurteilen?
Also ich glaube, dass mein Vater früher immer Dinge sehr gut gemacht hat, weil unsere Hunde einfach, ich sag mal, sehr gut in unser Leben passten und sie überall mit hingenommen werden konnten. Wenn ich das jetzt betrachte oder auch schon mal irgendwie heute nicht mehr so viel, aber früher in meiner Anfangszeit habe ich halt auch viele Gespräche mit ihm darüber geführt und wir waren oft anderer Meinung. Ja, als ich im Canis-Studium war und auch danach hatten wir dann schon mal verschiedene Ansätze und Meinungen. Am Ende wollten wir aber beide immer das Gleiche.
Hast du da so ein ganz praktisches Beispiel?
Mein Vater sagt zum Beispiel immer oder hat auch immer gesagt, wenn ein Hund im Haus lebt, dann hat er ganz viele Verbote. Wenn er draußen lebt oder im Zwinger lebt, also unsere Hunde wurden früher im Zwinger gehalten. Wenn er im Zwinger lebt, hat er halt keine Verbote, er hat nur Gebote. Er kann auf die Hundehütte springen, das kann er drin in der Küche nicht und all solche Sachen. Und als dann meine Karneszeit anbrach, sage ich mal, wo es ja viel um Beziehungsstruktur und solche Dinge geht und soziales Zusammenleben mit dem Hund, sind das halt Dinge, wo wir nicht mehr übereingekommen sind. Ja, wo ich dann gesagt habe, ja, aber der Hund kann sich ja trotzdem innerhalb von gewissen Regeln mit mir zu Hause im Haus aufhalten. Also ich springe ja auch nicht auf den Tisch oder auf die Küche. Ne? So, einfach mal als Vergleich. Und ja, das sind so, also über solche Themen haben wir schon mal diskutiert.
Mhm.
Ja.
Wie ist so dein Blick auf die allgemeine Hundesportvereinsszene heute?
Unterschiedlich tatsächlich. Und zwar ist es so, also was ich so mitkriege, ist, es gibt Hundesportvereine, die sich einfach überhaupt nicht weiterentwickelt haben. Also die immer noch irgendwie im Stand 1970, 1980 stehen und einfach genau so ihr Ding durchziehen. Und dann kenne ich Hundevereine, mit denen ich auch oder wir hier von der Hundeschule aus auch zusammenarbeiten, die uns dann schon mal als Dozenten einladen oder die selber bei uns Veranstaltungen buchen, um sich einfach weiterzuentwickeln in diesem Bereich. Also zu dem, was sie schon können, dass sie sich da einfach fortbilden. Das finde ich super. Die besuchen auch andere Fortbildungen. Das finde ich richtig gut. Und in dem Bereich gibt es dann halt auch welche, und das gibt es auch in Hundeschulbetrieben, nicht nur in Hundevereinen, es gibt halt welche, die sind einfach viel zu doll in ganz vielen Dingen, und es gibt halt einfach welche, die lassen halt quasi alles durchgehen.
Ja, also so, die Extreme sind manchmal zu hoch in beide Richtungen?
In beide Richtungen, ja. Da ist dann, es fehlt halt das Mittelmaß.
Oder das Fachwissen an Alternativen, und, dass es da einfach noch so viel mehr gibt.
Ja, oder sind persönliche Einstellungen zu gewissen Themen oder, also wieso Dinge so sind, wie sie sind, ist ja schwierig zu beurteilen. Und was mir aber häufig immer noch unterkommt, ist, dass auf in Hundesportvereinen oft noch Dinge dressiert werden. Also es findet immer noch ganz viel Dressur statt, anstatt wirkliche Erziehung. Also wenn wir in den Bereich Sitz, Platz, Fuß und solche Geschichten gehen, das wird ja nach meinem Empfinden noch auf ganz vielen Hundeplätzen genauso gelehrt.
Als Lösung für alles.
Ja, als Erziehung. Also wenn dein Hund links neben dir laufen kann und einen Sitz kann, dann ist er erstmal gut erzogen. Also dieser, ich sag mal, dieser Grundgehorsam, in Anführungsstrichen Grundgehorsam, gilt da als erzieherischer Standard. So. Ja, und dazu kann ich sagen, einer meiner Hunde kann Sitz und Platz in einer Vollkatastrophe, weil es halt auch einfach überhaupt nicht wichtig ist. Na, so.
Ja. Aber der springt nicht auf den Tisch.
Nee, er springt nicht auf den Tisch. Ja. Und er hält sich zurück und er kommt, wenn ich ihn rufe. Und er verbringt fast sein ganzes Leben ohne Leine. Aber Sitz und Platz kann er nicht so gut.
Ja.
Ja.
Jetzt hast du ja über die Hundesportvereinsszene ein bisschen was gesagt. Differenziert, finde ich gut. Was gibt es konkret, was dich an der HundetrainerInnen-Szene nervt?
Kann ich das von gerade aufgreifen, dass es Hundeschulbetriebe gibt, die viel zu doll sind und welche, die alles durchgehen lassen?
Ja.
Könnten wir genauso übertragen. Und hier dann auch noch, dass halt ganz oft auch einfach keine andere Meinung zugelassen wird. So gefühlt, dass man, oder das Gefühl habe ich schon mal, dass ich da gegen Wände rede. Und dass es häufig so ein Konkurrenzdenken ist. Und wenn wir hier auf ein gutes Miteinander kommen würden, also dass man, oder dass Hundeschulen, Hundetrainer, Hundetrainerinnen sagen, dass es, das und das Thema ist nicht so meins, aber ich kenne da jemanden, wo du vielleicht besser aufgehoben wärst. Das ist wie mit mir, also Hunde, die, sage ich mal, Unsicherheiten oder Angstverhalten oder ähnliches zeigen. Den Hund könnte ich, ist oft für mich ein beraterisches Thema, was mir dann nicht so ganz gut liegt, wo ich dann aber hier für bei uns sehr gut abgeben kann. Das ist jetzt natürlich unser Vorteil, dass wir hier mit fünf Trainern und Trainerinnen sind. Dann kann ich sagen, das sollte vielleicht Amelie übernehmen. Wäre wahrscheinlich besser, wenn ich das mache. Ja, so. Und also dass man, das ist so etwas, dass viele denken, dass sie alles könnten. Ja, also ist ja ein Hund. Ne? Ja, ist ein Hund, genau. Aber du hast immer noch einen Mensch mit dabei, der die Dinge halt auch umsetzen muss. Und was ich ganz schlimm finde, ist mittlerweile die Entwicklung auf sozialen
Falsche
Medien, wo dann
Heilversprechen
wirklich angepriesen
sozusagen.
wird, wir haben das super Paket, wo du innerhalb von 10 Tagen deinen Traumhund mit trainiert hast. Das sind so ein paar Sachen, die mich nerven, dass hier falsche Versprechungen gemacht werden, wo Menschen einfach drauf reinfallen.
Was hast du denn für eigene Hunde? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
Ich habe einen 7-jährigen sibirischen Husky, den ich seit Welpenalter habe. Dann habe ich einen rumänischen Straßenhund, den ich 2022 übernommen habe. Der ist auch 7.
Das heißt, der war schon hier in
Von,
Deutschland und
genau, der war schon hier in Deutschland. Der hat einer ehemaligen, also sie war hier Kundin bei uns, konnte den Hund aber nicht mehr halten, aus persönlichen Gründen. Und ich fand ihn zu dem Zeitpunkt ziemlich cool. Er hatte ein paar Baustellen, ich dachte, das sind Sachen, da kann man dran arbeiten und da mit ein paar kann man auch leben. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich übernehme den.
was für Baustellen?
Also er hat Aggressionsverhalten, eine typische Leinenaggression, sage ich mal, an der Leine gegenüber Artgenossen, war ein bisschen skeptisch gegenüber fremden Menschen und ist halt, ja, rumänisch-territorial.
Das war der
Ja,
Part, wo
so.
du sagst, kann man mit leben.
Ja, genau. Das war der Part, wo ich sage, kann man mit leben. Na, und das ist auch der Hund, den ich vorhin meinte, der kann nicht gut sitzen, der kann nicht gut Platz, aber er kann halt sein Leben in vollen Zügen auskosten, weil er quasi nie eine Leine braucht mittlerweile. So, also keine Studentin oder Studenten kennen ihn auch, weil ich den meistens mit habe.
Wie
Und
heißt der?
dann haben Bailey.
Bailey. Und
Ja,
der
ist so ein
Husky?
Fuchsfarben. Tasco. Ja, und dann haben wir noch einen deutschen Schäferhund. Der gehört meiner Lebensgefährtin. Den haben wir auch Secondhand übernommen, der ist auch aus dem Tierschutz. Ja, den hat sie, genau, der ist zu uns auf Pflegestelle gekommen und dann fand sie den super. Der war auch erst irgendwie ein Jahr und ein paar Monate alt, als wir den hier auf Pflegestelle hatten. Und ja, Pflegestellenversager, sagt man so schön, ne?
Das heißt, du hast einmal alles drei. Also einmal als Welpe an, den Husky, einmal Auslandstierschutz und einmal sozusagen, ja, aus dem deutschen Tierschutz, könnte man so sagen.
Ja,
Ja.
genau.
Alles abgegrast.
Genau.
Okay.
Alles
Ja,
abgegrast,
krass.
ja.
Du hast nicht nur eine eigene Hundeschule und drei eigene Hunde, sondern eine Zeit lang hast du dich auch ganz schön engagiert im BVZ, also im Berufsverband für HundetrainerInnen. Und da mit das Berufsbild der HundetrainerInnen versucht zu verändern oder verändert. Aus deiner Arbeit heraus, was würdest du sagen, von den Erfahrungen, die du in dieser Zeit gemacht hast, welche Entwicklung findest du schwierig vom Berufsbild Hundetrainern oder welchen Ist-Zustand findest du schwierig und was würdest du dir wünschen, was wäre richtig gut, wenn es passiert, wenn es vorangeht?
Also richtig gut wäre ja, wenn wir deutschlandweit einen einheitlichen Standard hätten, so wie das in ganz vielen anderen Berufen auch ist. Da sind wir im Vorstand schon an Grenzen gestoßen, weil nicht jedes Bundesland, also ja, jedes Bundesland macht sein eigenes, aber halt auch jeder Landkreis macht halt auch sein eigenes. Wenn ich drüber nachdenke, dass jedes Veterinäramt ein eigenes Vorgehen hat, eine Zulassung für Hundetrainer oder Hundetrainerinnen erteilt wird, dann ist das schon eine sehr komische Entwicklung. Das ist auch was, wo ich meine, dass uns das in dem Bereich nicht vorwärts bringen wird. Also es müsste quasi von müsste quasi auf Bundesebene eine Vorgabe geben, die dann sagt, und die Richtung müssen wir jetzt gehen und es müssen halt alle Ämter umsetzen. Das wäre zum Beispiel eins, wo ich sagen würde, das könnte oder müsste so in so eine Richtung laufen. Und da muss die Politik sich halt aber mehr mit einbringen. Und das ist nicht unbedingt so der Fall, was diesen Bereich angeht. Wir haben halt ganz oft Bundesräte, Mehrzahl vom Bundesrat.
Räte,
ne? Mhm. Ja. Wir haben halt ganz oft Bundesräte angeschrieben, also die verschiedenen Bundesländer. Wir haben hier aber teilweise gar keine Rückmeldungen, Feedbacks, Antworten oder Ähnliches bekommen, was dann halt auch diese Arbeit sehr ernüchternd macht am Ende. Zu dem, was ich mir wünschen würde, wäre auch, dass beispielsweise Ausbildungsinstitute wirklich fachlich, wissenschaftlich gut arbeiten, eine gewisse Anerkennung bekommen. Ich kann es offen sagen, man kann mit einem Karnes-Zertifikat offene Türen einrennen und die sagen Juhu. Oder man steht halt vor einer Wand und sie sagen, nee, das wollen wir nicht. Und ich finde, dass das nicht, also es darf halt nicht so sein, dass es bundesweit diese Unterschiede gibt. Ja, so, und es wird ja nicht nur Karnes so gehen, sondern es wird ja anderen Instituten genauso gehen. Das ist etwas, wo ich sage, dass das nicht geht. Weil wenn ich, nehmen wir mal an, ich mache jetzt eine Dachdeckerausbildung, es ist ja quasi egal, bei welchem Dachdeckerbetrieb ich den mache, kann dann deutschlandweit überall als Dachdecker arbeiten. Na, so. Und das ist einmal was ich ändern müsste. Und dann stelle ich mir häufig die Frage, warum werden Hundetrainer und Hundetrainerinnen von einer anderen Berufsklasse überprüft? Macht halt auch nicht unbedingt Sinn, wenn wir darüber sprechen, dass ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin eine gewisse Beratungskompetenz auch benötigt. Also nicht nur kynologisches Wissen, sondern auch eine gewisse Beratungskompetenz, weil, wie vorhin schon gesagt, dass der Hund, es ist der Hund, aber es hängt immer noch ein Mensch mit daran. Und den gilt es ja am Ende zu erreichen. Wenn ich das jetzt umlege wieder auf andere Berufe, also sagen wir, ein Industriemechaniker kann halt auch keinen Dachdecker ausbilden. Und ein Industriemechaniker sollte auch keine Dachdeckerprüfung abnehmen. Na, so, Punkt. Und das ist was es müsste halt in irgendeiner Form vereinheitlicht werden. Und das wird ein sehr schweres Thema werden, weil es auch viel zu viele Unterschiede gibt in Trainingsansichten. Was ist richtig, was ist nicht richtig. Ich sehe das aber so, dass hier halt keine, also das hatten wir ja vorhin schon, dass keine Meinung oder Ähnliches zugelassen werden. Ja, so. Dass man nicht gemeinsam auf einen Konsens, also dass man keinen Konsens kriegt.
Wir kommen zur letzten Frage. Die gute Fee kommt vorbei. Wenn du dir 3 Wünsche für die Hundewelt wünschen könntest, was wären deine 3 Wünsche?
Dass es keine Extreme mehr gibt, wie ich vorhin mal beschrieben hatte, ne, sondern dass man hier wirklich mal gemeinsam ein vernünftiges Mittelmaß findet, dass man in einen vernünftigen Austausch gehen kann, ohne dass ich mich in meiner Persönlichkeit gekränkt fühle, nur weil mein Gegenüber eine andere Meinung hat. Sondern dass man wirklich mal auf sachlicher Ebene Dinge ausdiskutieren kann, weil am Ende geht es ja um das Wohl von Hund und Halter oder Halterin und nicht unbedingt drum, was ich gut finde. Ja, so. Das wäre eins. Dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn gesunde Hunde in Zukunft gezüchtet werden würden. Ja, also wenn Menschen einfach wirklich dahin kommen, dass wir sagen, wir züchten jetzt Hunde, die einen sehr gesunden Körperbau haben und all diese Dinge. Also es hat ja Gründe, warum Qualzucht mittlerweile im Gesetz verankert worden ist. Das kommt ja nicht von irgendwo. Und wenn wir einfach nur gesunde Hunde züchten würden, dann bräuchte man diese Gesetze gar nicht. Und dann könnte man hier auch wirklich von Tierwohl sprechen. Ja, so, das. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, man kann sich einen Hund ja auch in Deutschland anschaffen. man muss ja keinen aus dem Ausland nehmen. Also es gibt ja genug Hunde, die sich im Tierschutz befinden, hier im Land, dass man vielleicht dort mehr den Augenmerk drauf legen würde, wie dass man Hunde hat, die sich hier im Tierschutz befinden und jetzt noch mehr Hunde aus dem europäischen Ausland oder wie auch immer ihr hinholt.
Mhm. Warum? Was ist der Vorteil davon? Magst du die nicht? Oder ich frage mal so doof.
Nee, es geht nicht um mögen oder ähnlich.
Das Argument ist ja ganz häufig so, dass gesagt wird, ey, die Tierheime sind voll, schaut erstmal hier. Warum sollten diese Hunde bevorzugt werden? Weil sie deutsche Hunde sind oder warum?
Nein, nicht weil sie deutsche Hunde sind, sondern weil, wie du gerade schon gesagt hast, also die Tierheime sind voll. Am Ende ist es auch so, dass die Tierschutzvereine laufen ja quasi alle am Limit. Und haben teilweise, also die haben halt wirklich Hunde da sitzen, die man auch vielleicht gar nicht mehr vermitteln kann. Das weiß ich so nicht. Aber man muss ja nicht, wenn hier sowieso schon alle Tierschutzvereine aus ihren Nähten platzen, dann muss ich ja nicht noch welche aus dem Ausland holen, damit es noch schlimmer wird. Ja, weil es geht ja auch um Versorgung und Verpflegung und Training und alles Mögliche. Das müsste ja nicht sein. Wenn man einfach mal ins örtliche Tierheim oder in die Umgebung guckt und sagt, ja, der Hund könnte ja auch passen. Und hier hätte man sogar noch die Chance, den Hund wirklich kennenzulernen.
Der Hund muss keine Strecke zurücklegen, der muss sich nicht an eine neue Umgebung anpassen. Ne? Also die Anpassungsfähigkeit von einem Hund, der in Rumänien sozialisiert wurde, ist ja sehr unterschiedlich, aber sie sind eben auch oft gut für Rumänien sozialisiert und schlecht für hier.
Genau. Ja, genau. Also die sind halt angepasst an die, ich sag mal, Kultur, wie sie dort ist. Ja, und wie das ganze Lebensumfeld da ist und auch stattfindet. Und es passt halt oft nicht hierhin. Und es kann halt am Ende auch ziemlich in die Hose gehen. Und Hunde, die halt hier aufgewachsen sind, könnte besser werden. Nicht müssen, aber könnte. Mhm.
Das heißt, Tierschutz trotzdem im Ausland total wichtig. Aber man kann ja auch anders unterstützen im Ausland.
Natürlich, man kann auch anders. Man kann im Auslandstierschutz auch anders unterstützen. Also wir unterstützen beispielsweise Kastrationsaktionen in Rumänien, aber ich befürworte jetzt nicht, dass man sagt, okay, wir sammeln jetzt da 20 Hunde und bringen sie hier hin und gucken dann, dass wir sie hier vermittelt kriegen.
Das heißt, wie wäre das aber, wenn man sagt, also man holt Hunde hierher, aber nur, das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge, dass sozusagen immer das nur passieren dürfte unter der Prämisse, dass sie wieder gut woanders zurückvermittelt werden können. Also dass es Stellen gibt von den Tierschutzvereinen in Deutschland vor Ort, die sich dann kümmern, wenn es mit diesen Hunden nicht passt und nicht weiter die Tierheime, die schon total am Limit sind und die TiermitarbeiterInnen, die schon total am Limit sind, noch weiter belastet werden.
Ja, das würde Sinn machen, ne? Wenn es,
also immer Stellen für Rückläufer gibt, dass das abgesichert sein muss,
voll,
dass die wohin kommen
voll
können.
Mhm. Und ich kenne auch Tierschutzvereine, die das genauso machen.
Ja.
Ja, das ist
ordentliche Arbeit.
Also wir arbeiten, wir arbeiten mit einem Tierschutzverein zusammen, die sich vorher, also auch bei uns, die melden sich dann bei uns und sagen, jetzt mal als Beispiel, Ende diesen Monats wird ein Hund da und dahin vermittelt. Falls das nicht klappen sollte, hättet ihr Platz, den dann auf Pflegestelle zu nehmen.
Mhm.
Ja, so, und dann reservieren die hier erstmal den Platz für 2 oder 3 Wochen.
Mhm.
Ja, so, und das finde ich hat was mit professioneller Arbeit zu tun, dass man sich da wirklich kümmert.
Also nicht Auslandstierschutz ist nur schlecht oder nur gut, sondern es muss gut gemacht werden.
Nee, überhaupt
werden.
Nicht.
Ja.
Genau.
Ja,
es muss gut gemacht werden. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass die Tierheime darüber entlastet werden, dass man Hunde dort adoptiert oder sich holt.
Was ja immer so ein bisschen mitschwingt und was ich sehr kritisch sehe, sind da Mensch-Tier-Vergleiche. Also, dass es dann auf eine politische Ebene gezogen wird, so nach dem Motto, wenn das ist so, also das ist schon so Auslandstierschutz mit Flüchtlingen oder mit geflüchteten Menschen verglichen wird. Und so, dass dann dieser Vergleich zu, ja, wir wollen erstmal, es ist ein bisschen America first, aber Deutschland first dann. Und warum würdest du sagen, dass es genau darum hier gerade nicht geht? Dass das nicht dieselbe Argumentationskette ist, Hunde aus Rumänien hierher zu holen, wie zu sagen, wir Leute, die aus Kriegsgebieten kommen, dürfen gerne, oder Leute, die Hilfe brauchen, Leute, die sich ein neues Leben aufbauen wollen, wie auch immer das wer für sich definiert, aber die dürfen hierher kommen und sind willkommen. Warum ist das was anderes?
Warum das was anderes ist wie Auslandstierschutz. Mhm. Also wenn Hunde aus Rumänien importiert werden.
Ja.
Weil diese Menschen Hilfe benötigen und an Auslandstierschutz sich oft Menschen auch bereichern.
Also das heißt, Hunde, die alle 5 Monate alt sind, sind hier einfach mehr gefragt, weil es einfach auch junge Hunde sind, als im Tierheim mühsam zu suchen.
Als ein 8 Jahre alter,
ja,
oder auch als ein 8 Jahre alter Beagle, der schon seit 3 Jahren im Tierheim sitzt.
Ja.
Ne? So, der ist halt nicht mehr so gefragt wie ein 6 Monate alter, süßer, kleiner, rumänischer Mischling.
Ja, es ist ein Markt.
Ne? So.
Ja.
Genau, es ist ein Markt, 100%ig. Es ist ein Markt.
Und das mit Geflüchteten, die aus Kriegsgebieten hierher kommen, zu vergleichen, finde ich
eine Katastrophe.
Anmaßend, um es mal nett auszudrücken.
Ich finde, es ist eine Vollkatastrophe, das zu vergleichen. 100%ig, ja.
Aber es schwingt, finde ich, immer so ein bisschen mit, ne? Dass so die Unterstellung, dass es ähnliche Gedankengänge sind. Und ich finde, damit muss man aufräumen. Das könnte man jetzt auch noch viel länger ausführen und noch viel mehr in die Tiefe gehen. Aber ich finde es gut, wenn wir das einmal so im Groben wenigstens
einmal klar haben.
Ja, genau, dass es hier nicht um eine politische Angelegenheit mit Menschen geht, sondern dass es hier um ein komplizierteres System mit Hunden geht, was nicht 1:1 so vergleichbar ist.
Ja, absolut nicht.
Danke.
Ja, gerne.
Okay. Ja, gibt es noch etwas, was dir in deiner Personenfolge noch fehlt, was dir noch wichtig ist, für unsere ZuhörerInnen mitzugeben?
Tatsächlich nicht.
Dann würde ich jetzt deine 3 Wünsche einmal in die Podcast 4 einreichen. Wir gucken, ob sie durchgehen.
Ja,
und dann sehen wir uns,
würde mich sehr freuen.
Und dann sehen wir uns wieder hören uns wieder in der nächsten Folge. Und zwar sprechen wir da auch über das Thema Junghunde aus dem Auslandstierschutz.
Ja, ich freue mich.
Sehr cool. Dann
das wird gut.
Hören wir uns. Bis dann. Mach's gut.
Ja, mach's gut. Danke, ciao.
Das war sie, die Folge mit André. Außerdem findet mit ihm auch eine Hundewanderung im Sommer statt, und zwar speziell für ältere Hunde. Probier's mal mit Gemütlichkeit vom 2.6. bis 7.6.2025. Alle Infos dazu, wie auch zu anderen Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen, findet ihr unter canis-kynos.de. Feedback zum Podcast könnt ihr uns schreiben auf Instagram unter canis-kynos und mich findet ihr wie immer unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!